Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran. Bei unserem heutigen Podcast geht es um die Versteifung an der Wirbelsäule. Horror oder Hilfe? Der Begriff Versteifung ist meiner Meinung nach nicht ganz optimal gewählt. Ich werde mal im weiteren Verlauf darauf zurückkommen und erklären, warum. Aber zunächst ist es klare Tatsache und es ist allgemeiner Begriff. Und wenn der Patient halt zum Arzt kommt und der Arzt dann ihm eröffnet, also ich denke mal, das müssen wir jetzt hier versteifen, oder er sagt, ja, das müssen wir hier festmachen oder verschrauben oder verplatten. Das sind so Begriffe, die dann gleich zu einer extremen Dramatik führen, weil jeder kennt vielleicht jemanden oder hat von einem anderen gehört, der jemanden kennt, der schon mal eine solche Operation hatte. Und dann weiß man natürlich gleich von irgendwelchen Horrormeldungen, wo es demjenigen dann auch hinterher schlechter ging als vorher, oder Patient hat schon mal im Internet recherchiert und da in irgendwelchen Newsgroups erfahren, dass das Ganze also nicht viel bringt und um Gottes Willen nur nicht machen lassen. Ich will versuchen, mal das Ganze etwas differenzierter darzustellen und dann natürlich dem Einzelnen auch so ein bisschen Hilfestellung zu geben bei seiner Entscheidung, wenn vor ihm die Frage steht, soll ich mich an der Wirbelsäule operieren lassen und soll das Ganze mit einer Stabilisierung erfolgen. Tatsache ist schon, dass an der Wirbelsäule zu viel operiert wird. Das hatte ich bereits in der Episode Zweitmeinung erläutert. Die Zahlen sind eindeutig. Wir hatten 2006 97.000 Eingriffe an der Wirbelsäule und 2020 war es bereits 735.000. Das heißt eine 7,5-fache Steigerung. Das läuft nicht parallel mit der Altersstruktur, was häufig so gesagt wird. Ja, wir operieren mehr, weil wir einfach mehr ältere Patienten haben und dann werden diese Eingriffe einfach notwendig. Weil, wenn wir uns anschauen, 70-Jährige gab es 1990 8 Millionen und 2023 13,5 Millionen. Das ist ja eine Steigerung lediglich um das 1,6-fache. Was sind jetzt die Ursachen für diese hohen Zahlen an Wirbelsäulenoperationen? Meiner Meinung nach ist es ein Überangebot an Krankenhausbetten. Das hatte ich bereits auch in dem Podcast Zweitmeinung dargestellt, dass in Deutschland die meisten Krankenhausbetten, die 100.000 Einwohner, vorhanden sind, verglichen mit den anderen EU-Staaten. Und natürlich klar, wenn eben diese vielen Krankenhausbetten da sind, dann stehen natürlich die Krankenhäuser unter wirtschaftlichem Druck, auch diese Betten auszulasten, weil sie müssen ja irgendwie ihre Mitarbeiter bezahlen. Das Zweite ist halt, dass die Krankenhäuser lukrative Entgelte bekommen für besonders aufwendige Operationen. Deshalb werden häufig auch dann die Operationssäle aufgerüstet mit modernster Technik, Robotik, intraoperatives CT, Navigation. Also es wird viel investiert. Das führt natürlich dazu, dass man eher weg von kleinen Eingriffen hin zu großen, komplexen Eingriffen mit viel Technik und viel Aufwand geht, weil die einfach lukrativer vergütet werden. Und man kann schon sagen, dass je größer das Krankenhaus, je besser die Ausstattung, desto komplexer die Eingriffe, die dann durchgeführt werden. Man ist irgendwie weg vom KISS-System, was ich sehr liebe. KISS bedeutet Keep It Simple and Stupid. Das heißt, suche nach der einfachen Lösung. Das gilt nicht nur in der Wirbelsäulenchirurgie, sondern auch bei vielen Situationen im Leben, dass man versuchen sollte, erstmal eine einfache Lösung zu finden, bevor man eben zu den komplizierten übergeht. Aber irgendwie ist ja klar, wenn ich einen hochmodernen OP habe mit vielen, vielen neuen Tools, die sehr komplex sind, das ist so, wie wenn ich plötzlich ein Ferrari bekomme, ja, dann wähle ich auch meinen Weg nach Hause vielleicht mal etwas weiter und fahre nochmal 30, 40 Kilometer extra, um einfach den Fahrspaß zu haben. Und wenn ich dann dafür noch irgendwie mehr Geld bekomme, ja, dann ist bei, zumindest bei Entscheidungen, die auf der Schwelle stehen, dann der Trend eben doch zu den etwas komplexeren Eingriffen. Das führt natürlich auch verglichen mit dem Hammer, ja, also wenn ich einen Hammer bekommen habe, dann schlage ich auf alles ein, was halbwegs aussieht wie ein Nagel. Und deshalb gab es schon mal Überlegungen, einen anderen Ansatz zu machen. Das bedeutet Pay for Performance. Das heißt, Entgelt wird entsprechend der Wirksamkeit bzw. entsprechend dem Therapieergebnis gezahlt und nicht nach dem Aufwand. Das heißt, wenn ich ein Problem mit wenig Aufwand löse, bekomme ich das gleiche Geld, als wenn ich ein Problem mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand löse. Damit zwinge ich ja schon automatisch jeden dazu, nach der möglichst einfachen Lösung zu suchen, die letztendlich mich auch oder das Krankenhaus wenig Geld kostet, aber eben zu dem gleichen Ergebnis führt. Das zweite ist auch die viele Diagnostik, die gemacht wird. Wir haben ja irgendwie ca. 12 Millionen MRTs pro Jahr. Und das bedeutet natürlich, je mehr ich untersuche, dann werde ich auch einiges finden. Und dann kann ich natürlich schon auch aus dem, was dann in MRT-Bildern oder Röntgenbildern oder CT-Bildern gesehen wird, eine Operationsindikation machen, ohne dass ich vielleicht diffizil danach schaue, ob das Bild irgendwie auch zu der Symptomatik des Patienten passt. Ich orientiere mich zu sehr an Bildern und das sollte schon, sagen wir mal, einen Patienten aufhorchen lassen, wenn er eher wenig untersucht wird, aber irgendwie gleich nachdem ein Bild gesehen wird, die Schlussfolgerung kommt, ja, ich glaube, das müssen wir jetzt mal hier versteifen. Dann sollten sofort die Alarmglocken läuten, die Sirenen heulen und die Rundumleuchten aufgehen und sich drehen und dann wäre wahrscheinlich schon sinnvoll, sich mal eine zweite Meinung zu holen. Denn wie gesagt, der wirtschaftliche Druck, dem die Krankenhäuser ausgesetzt sind, ist nicht zu unterschätzen. Wir haben ja eben, das habe ich auch schon ausgeführt, eine hohe Dichte an Krankenhäusern. Das Problem ist ja halt, dass eben sehr viele Krankenhäuser wirtschaftlich zu kämpfen haben. Entsprechend dem Krankenhausreport von 2024 waren 56% der Krankenhäuser in den roten Zahlen. Und sie hatten nur eine Liquidität für die nächsten 2 Wochen. Das muss man sich mal vorstellen. Geld nur für die nächsten 2 Wochen. Also man lebt sozusagen ja, von der Hand in den Mund. Da ist natürlich schon klar, dass in jeder Sitzung dann halt geguckt wird, welche Fachrichtung bringt gute Zahlen, welche Fachrichtung bringt weniger gute Zahlen, wo kommt das meiste Geld rein, wo kommt weniger Geld rein. Und dann wird natürlich diese entsprechenden Fachrichtungen gepusht. Die stehen natürlich in Konkurrenz zueinander, weil natürlich auch da stehen dann eben Bettenreduktionen, die dann umgelagert werden zu anderen. Also sehr, sehr viele komplexe Dinge, die den Wettbewerb stehen und die darauf ausgerichtet sind, dass eben bestimmte Leistungen in den Vordergrund gestellt werden, die eben besonders gute Entgelte bringen. Und das sind nun leider eben auch die Wirbelsäuleneingriffe, wodurch eben auch viele Krankenhäuser auf die Wirbelsäulenchirurgie setzen, um dadurch eben wirtschaftlich mit anderen Krankenhäusern bestehen zu können. Also ich habe jetzt schon sehr weit ausgeholt und habe eine ehrlich sehr lange Einleitung zu dem Thema gemacht und nun will ich mich mal doch schon auf das Thema fokussieren. Und ich will auch nochmal betonen, dass natürlich Stabilisierungsoperationen durchaus sinnvoll sein können, dann auch eben Probleme lösen und Beschwerden beseitigen. Aber die Betonung liegt auf Stabilisierungsoperationen. Ich habe bewusst nicht den Begriff Versteifung gewählt, sondern eben den Begriff Stabilisierung. Stabilisierung bedeutet, ich versuche etwas wieder festzumachen, was vorher wackelig war. Das ist eben wie woanders auch, wenn ich einen Stuhl habe, wo das Bein wackelt, dann ist das Sitzen also nicht mehr so ganz schön und der kann letztendlich auch zusammenbrechen. Und ich bin bemüht natürlich dann eben dieses Stuhlbein wieder zu befestigen und zu fixieren. Also wie gesagt, es geht nicht darum zu versteifen, weil Versteifen irgendwie suggeriert, man würde etwas festmachen, was vorher beweglich war. So zum Beispiel ein Rad am Fahrrad. Es macht ja keinen Sinn, ein Rad am Fahrrad zu versteifen, dann funktioniert das Fahrrad ja nicht mehr. Also ich will ja nicht eine sinnvolle Bewegung blockieren. Ich denke, am besten kann man eine Instabilität bei einem Wirbelsäulenbruch nachvollziehen. Das ist ja irgendwie einleuchtend. Wenn die Wirbelsäule gebrochen ist, das heißt, alles ist irgendwie kaputt, der Wirbelkörper, vielleicht auch noch die Wirbelgelenke, die Bandscheibe, die Muskulatur ist gezerrt, vielleicht das Ganze auch nochmal verschoben nach einem schweren Unfall, dann ist das irgendwie instabil. Und dann ist natürlich schon irgendwie der Gedanke da, das Ganze wieder ordentlich auszurichten und dann halt zu befestigen, damit es eben entsprechend ausheilen kann. Schwieriger ist die Situation eben bei den sogenannten degenerativen Instabilitäten. Da ist halt die Frage, ja, was sind jetzt die Kriterien für eine Instabilität? Man kann ja, das habe ich bereits in dem Podcast Wirbelgleiten erläutert, sogenannte Funktionsaufnahmen machen, wo man dann vielleicht eben Verschiebung von Wirbelkörpern sieht, wie das bei dem Wirbelgleiten eben der Fall ist. Man kann versuchen, in MRT Lockerungen in Gelenken zu sehen, in denen der Gelenkspalt verbreitert ist und Flüssigkeit eingelagert ist, vielleicht auch sogenannte Synovialzysten, das ist also Gelenksschleimhaut ist ausgestülpt, weil das Gelenk zu locker ist und dadurch halt eben eine mögliche Instabilität vollzogen werden kann. Das sind sozusagen die Bildkriterien. Aber es geht uns ja nicht primär, das hatte ich auch bereits betont, darum, ein Bild zu korrigieren, sondern die Frage ist natürlich, sind diese Bildkriterien oder passen diese Bildkriterien auch zu der Symptomatik des Patienten? Und das hatte ich auch schon mehrfach angeführt, das häufigste klassische Instabilitätssymptom ist eben dieser Anlaufschmerz, dass man morgens, wenn man aufsteht, eben ganz starke Schmerzen hat, bis eben der Muskeltonus aufgebaut ist und dann der Muskelapparat die Wirbelsäule wieder stabilisiert und dann der Schmerz so nach 30 Minuten zumindest weniger wird. Aber natürlich ist auch bei einer nachgewiesenen Instabilität und eben auch der passenden Symptomatik des Patienten auch nicht gleich der Griff zur Stabilisierungsoperation, sondern auch da besteht natürlich die Möglichkeit, zunächst konservativ zu therapieren. Nicht jede Instabilität muss operativ behandelt werden, weil manches kann man auch konservativ behandeln. Und der Fokus liegt ja zunächst auf den Schmerzen. Der Patient leidet ja nicht unter einer instabilen Wirbelsäule an sich, sondern er leidet an Schmerzen, die eventuell verursacht sind durch eine instabile Wirbelsäule. Ich kann natürlich erstmal versuchen, den Schmerz zu beseitigen. Und das kann man eben mit bestimmten Schmerzmedikamenten, man kann es mit Injektionen machen, mit einer sogenannten Facettendenervation, das haben wir auch schon im Podcast behandelt. Und ich kann natürlich dann auch parallel, wenn der Schmerz nachlässt und die Belastbarkeit des Patienten sich verbessert hat, dann eben versuchen mit Physiotherapie und da intensiverer Physiotherapie, weil häufig ist es schon so, dass der Patient seine Physiotherapie nicht effektiv machen kann, weil er eben einfach viele Schmerzen hat und dadurch bestimmte Übungen nicht machen kann, sodass, wenn der Schmerz genommen ist, dann eben intensive Physiotherapie, um eben den Muskelbandapparat zu kräftigen und dadurch die Instabilität dann doch wieder in den Griff zu bekommen, ohne dass man operieren muss. Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich auch diesen Podcast zur Frage der Stabilisierungsoperation oder auch eben umgangssprachlich Versteifungsoperation an der Wirbelsäule zweitgeteilt habe. Ich gebe erstmal so einen allgemeinen Überblick und ich würde dann nächste Woche bei unserer nächsten Episode dann differenzierter darstellen, wie so eine Stabilisierungsoperation abläuft und dann auch die Risiken, noch vielleicht noch ein bisschen zur Indikation, wie die postoperative Nachbehandlung erfolgt, wann man wieder sich belasten kann. Also etwas so praxisnahe Informationen geben. Deshalb auch schon jetzt mal halt die Aufforderung, schauen Sie beim nächsten Podcast oder hören Sie beim nächsten Podcast wieder zu. Das wird da auch nochmal spannend werden. Und wie gesagt, wenn Ihnen die Episoden gefallen, wenn die Ihnen Anreiz geben oder Ihnen eine Hilfestellung geben bei Ihrer Entscheidungsfindung, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das entsprechend honorieren und bei Ihrem Podcast-Provider dann ein Like geben oder einen Kommentar. Das hilft mir weiter und das hilft natürlich auch, dass unser Podcast oder mein Podcast dann in den Suchergebnissen weiter vorne landet und natürlich dann auch die Patienten darauf aufmerksam werden. Vielen, vielen Dank. Jetzt also weiter im Thema Stabilisierungsoperation. Und bei einer Stabilisierungsoperation wird ein sogenannter Fixateur intern implantiert. Das ist heutzutage, will man schon so sagen, nichts Besonderes, sehr, sehr weit verbreitet. Aber die Technik besteht ja gar nicht mal so lange. Die Technik kommt ja letztendlich aus der Frakturbehandlung an den Extremitäten. Also wenn ich jetzt irgendwie mir den Fuß gebrochen habe, dann wurde er ja ursprünglich irgendwie in Gips behandelt und dann halt in Gips ausgeheilt. Aber wenn eben halt die Knochen nicht so optimal standen, dann musste das ja irgendwie reponiert werden. Das heißt, die mussten ja irgendwie wieder in Position gebracht werden und dann halt in dem Gips fixiert werden. Aber manche Frakturen waren schon so komplex oder so schwierig, dass das eben mit dem Gips nicht funktionierte. Und dann gab es einen Herrn Schanz und der hatte dann die sogenannte Schanzsche Schraube entwickelt. Und diese Schanzenschrauben wurden dann in die entsprechenden Knochenfragmente eingebracht. Und dann wurde das Ganze mit einem Fixateur extern in Position gehalten und konnte dann entsprechend ausheilen. Das war auch durchaus gut belastbar. Durch die positiven Erfahrungen, die man eben in der Frakturbehandlung der langen Röhrenknochen gesammelt hat, hat man sich dann auch überlegt, naja, kann man das nicht auch für die Wirbelsäule irgendwie anwenden? Weil da hat man das gleiche Problem gehabt nach schweren Unfällen mit komplizierten Wirbelsäulenbrüchen, Wirbelkörperbrüchen, war es dann nicht so einfach, das Ganze wieder irgendwie durch Zug in Position zu bringen und dann irgendwie im Gipsbett oder dann, als die ersten Operationstechniken eingeführt worden sind, dann mit irgendwelchen Drahtzerklagen oder Hakenstabsysteme gut in Position zu halten. Da hat dann jemand auch die Schanzenschrauben genommen. Das war in den 70er Jahren, hat man damit angefangen und hat die Schanzenschrauben über die sogenannten Pedikel dann in die Wirbelkörper eingebracht und konnte mit diesen langen Schanzenschrauben, die aus der Haut also rausgeguckt haben, dann eben die Wirbelsäule wieder ausrichten. Und dann wurde eben durch einen Fixateur extern das Ganze dann in Position gehalten. Ja, das ist natürlich auch nicht gerade eine, sagen wir mal, sehr bequeme Angelegenheit, wenn man dann irgendwie die Schrauben aus dem Rücken rausgucken hat und das Ganze mit einem Gestell verbunden ist. Das macht ja das Schlafen nicht gerade einfach und auch die Körperpflege. Also das Ganze war natürlich schon mit vielen Problemen behaftet. Die Frage war natürlich, wie lange muss das denn so bleiben? Und wenn das dann über Monate war, dann gab es natürlich auch Infektionen an den Schrauben, Ausgängen etc. So dass natürlich man sich schon bemühte, irgendwie das Ganze, will ich mal sagen, nach innen, das heißt unter die Haut zu verlagern. Das ist dann in den 80er Jahren umgesetzt worden und die Herausforderung bestand darin, dass man irgendwie was finden müsste, wie man eben die Schrauben, also die Schanzenschrauben, mit einem Stab verbinden kann. Und das Ganze halt möglichst klein, dass es sozusagen unter die Haut passt und wirbelsäulennah angelegt werden kann. Und da hat man dann zunächst ein Klemmbackensystem entwickelt und über dieses Klemmbackensystem konnte das Ganze im Wickel stabil gemacht werden und dadurch halt eben mit sehr guten Ergebnissen eine Wirbelkörperfraktur behandelt werden. Ich habe ja auch mit der Wirbelsäulenchirurgie Anfang der 90er Jahre angefangen. Da habe ich auch zunächst mit diesem Klemmbackensystem bei Frakturen angefangen und diese Klemmbackensysteme waren schon durchaus kompliziert und auch etwas fummelig. Und man konnte damit ganz gut so kurzstreckig das Ganze fixieren, ein Segment, zwei Segmente. Aber je langstreckiger es wurde, desto schwieriger bis ganz unmöglich, das Ganze wieder gut miteinander zu verbinden, weil eben diese Klemmbackensysteme sehr rigide waren. Und wenn nicht alles optimal in einer Linie lag, schwierig anzubringen. Dann war der nächste Schritt, waren die sogenannten Tulpenschrauben. Und die Tulpenschrauben sind wirklich eine sehr, sehr gute Erfindung. Da kann man sich vorstellen, dass der Schraubenkopf, der ist halt wie eine Tulpe. Und dann kann man eben den Stab von oben in diesen Schraubenkopf einbringen und dann eben mit so einer Set-Screw, also mit einer Verschlussschraube, fixieren. Und zunächst gab es so starre Tulpenschrauben. Das war nicht auch so ein bisschen nachteilig, weil mussten natürlich auch alle schön an Linie sein, damit man eben den Stab da gut einbringen kann, oder man musste den Stab so ein bisschen verbiegen, damit der gut eingebracht werden kann. Aber wie gesagt, das Ganze passierte von oben relativ einfach. Und die nächste Erfindung war die sogenannten polyaxialen Tulpenschrauben. Das heißt, der Schraubenkopf war über ein Kugellager beweglich. War natürlich dadurch super. Ja. Man konnte also, musste jetzt nicht so optimal die Schraube einbringen, konnte trotzdem gut den Stab in diese Tulpe einbringen und dann mit so einer Z-Screw fixieren. Auch da gab es auch sehr, sehr viele Repositionsmöglichkeiten, um Wirbelsäule auszurichten etc. Sodass durch die Erfindung der Tulpenschrauben die Systeme wesentlich vereinfacht worden sind und dadurch auch eben die Anwendungsgebiete, während eben diese Klemmbackensysteme schon sehr auf die Fraktur limitiert waren. Man konnte damit auch monosegmentales Wirbelgleiten auch ganz gut behandeln, aber eben so skoliotische Deformitäten oder so etwas, wo eben doch langstreckiger operiert werden sollte, ging das also nicht so gut. Das ging also mit den Tulpenschrauben dann schon wesentlich besser. Da gab es auch viel, viel mehr Implantathersteller. Ja, das Ganze hat natürlich angefangen mit so kleinen Gruppen von Implantatherstellern, wo die Ingenieure selbst noch an dem Problem gearbeitet haben, an der Problemlösung. Aber als das Ganze, wie ich mal so sage, in die Massenproduktion ging und die Implantathersteller sozusagen den Markt übersäten, dann war natürlich ganz klar, dass halt dann natürlich auch eben nach Anwendungen gesucht worden ist. Also man hatte jetzt irgendwie ein Produkt und das musste ja irgendwie verbreitet werden. Und die Frage war halt ja, wem kann ich das alles anbieten? Das heißt, Marketing erkennt neue Zielgruppen. Ein gutes Beispiel finde ich immer, das ist das Viagra. Jeder kennt das wahrscheinlich, zumindest so vom Hörensagen. Viagra, und das wissen vielleicht die wenigsten, wurde ursprünglich als Mittel gegen Bluthochdruck erfunden. Und man hat dann irgendwie festgestellt, oh, das funktioniert auch ganz gut gegen Erektionsstörungen. Und heutzutage wird wahrscheinlich der Umsatz bei Viagra in erster Linie über Therapie von Erektionsstörungen gemacht und weniger über die Therapie gegen Bluthochdruck. Und so ist es halt bei den Fixationssystemen auch. Also die wenigsten Fixationssysteme, der geringere Umsatz erfolgt über die Frakturbehandlung, der viel höhere Umsatz erfolgt über die Behandlung von degenerativen Störungen an der Wirbelsäule. Und wie gesagt, auch durch die Verbesserung, durch die Vereinfachung der Implantate wurde eben möglich, dass viele, viele Anwender neu hinzukamen und das Ganze dann eben schon deutlich an Verbreitung gewann. Ja, ich will mal zusammenfassen, bevor wir dann halt nächste Woche Episode Teil 2 zur Wirbelsäulenfixation bringen, wo ich dann mehr in die Details gehe, wie das Ganze praktisch erfolgt und wie das Ganze dann eben postoperativ nachbehandelt wird und eben versuche, einzelne Fragen zu beantworten, die Patienten auch an mich richten, wenn sie zu mir in die Praxis kommen und eben ein entsprechender Eingriff zur Diskussion steht. Ja, zusammengefasst, wie gesagt, Wirbelsäulenversteifung, ein Begriff, den ich nicht so gerne verwende, weil er suggeriert irgendwie, als ob etwas, was beweglich war, plötzlich nicht mehr beweglich wird. Prinzipiell geht es eher um die Frage der Wirbelsäulenstabilisierungen. Das heißt, wir wollen etwas stabilisieren, was instabil ist. Wir wollen sozusagen ein wackeliges Stuhlbein, was keinen Nutzen hat, was Risiken in sich birgt, wieder befestigen, damit man eben darauf sicher sitzen kann. Und uns geht es natürlich auch darum, Wirbelsäuleninstabilitäten auch sicher zu diagnostizieren als Ursache von Beschwerden. Ich hatte ja schon gesagt, prinzipiell kommt das Ganze natürlich aus der Frakturbehandlung, wo eben Instabilitäten wesentlich klarer zu diagnostizieren sind und natürlich dann auch wesentlich klarer die Behandlungskonzepte sind. Bei diesen ganzen degenerativen Instabilitäten, Deformitäten ist das wesentlich schwieriger. Prinzipiell geht es schon mal um die Frage, hat das Ganze überhaupt mit den Beschwerden des Patienten zu tun? Ist die Instabilität oder die Deformität die Ursache für die Beschwerden des Patienten? Kann ich das Ganze auch mit einer aufwendigen Operation überhaupt lösen? Oder gibt es nicht vielleicht alternative Möglichkeiten, die wesentlich einfacher sind? Muss ich immer, will ich mal sagen, den kompliziertesten Weg wählen oder sollte ich nicht lieber nach der einfachen Lösung suchen? Ich hatte auch schon angedeutet, dass leider eben der Trend Richtung komplexe, komplizierte Eingriffe geht, weil einfach die Technik uns auch so ein bisschen in diese Richtung pusht, weil immer neue Dinge erfunden werden, wie eben die Robotik, Navigation, intraoperatives CT, also sehr viel technisches und kostenintensives Know-how, was natürlich sich dann auch amortisieren muss. Das heißt, ich habe die ganzen Tools bei mir im OP und dann sucht man natürlich eben nach entsprechenden Anwendungsgebieten und nach entsprechenden Patienten. Also besser mal als nicht, dann ist man eher auf der Suche nach den einfachen Lösungen. Prinzipiell geht es ja schon darum, eine Lösung zu finden, die für den Patienten mit dem größten Benefit einhergeht. Und ich hatte auch schon gesagt, dass leider die Entgelte auch so ein bisschen manchmal in die falsche Richtung gehen, dass je komplexer der Eingriff, desto höher das Entgelt. Es sollte eher darauf ausgerichtet sein, was kommt unten raus, wie ist die Zufriedenheit des Patienten, und wenn ich eben ein Problem mit einfachen Lösungen sozusagen lösen kann, dann sollte eben auch das Entgelt nicht dadurch eben sehr, sehr, sehr gekürzt werden, weil dann pushe das Ganze ein bisschen in die falsche Richtung, Richtung komplexe Eingriffe. Wenn Fragen zu dem Thema sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Fragen in Kommentaren gemacht werden, beziehungsweise wenn Fragen direkt an mich gerichtet werden, dann kann ich auch in den nächsten Episoden auf diese Fragen eingehen, und ich mache auch immer wieder Episoden, wo ich eben mir Fragen aufgreife und Fragen, die besonders häufig vorkommen, dann eben abhandle, weil diese sind natürlich dann schon eben von breitem Interesse, und ich will natürlich so diese Interaktion, das ist für mich sehr wichtig, weil ich will patientennah meine Episoden gestalten und auch wirklich nur die Themen aufgreifen, die eben von Interesse sind. Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Episode über das Wirbelgleiten sehr, sehr interessant war scheinbar, denn sie hat diese Hörer dazu angeregt, die Episode herunterzuladen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts, und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.